Herzlich willkommen zur vierten Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch wie immer zu unserer Rundum-Vorschau auf die spannendsten Spiele des nächsten Fußballspieltags am kommenden Wochenende. Und bei mir ist wie immer auch der Kollege Alex Trücker. Hallo Alex.
Hi Julius, servus, grüß dich.
Ja, ich freue mich sehr, dass es auch in dieser Woche wieder losgeht oder weitergeht mit diesem Podcast. Ich habe schon gesagt, was euch heute erwartet. Wir gucken auf die spannendsten Spiele des Wochenendes, viel Bundesliga dabei, wie immer, aber auch einige interessante Topspiele außerhalb unseres Landes, zum Beispiel in England, wenn das Manchester Derby stattfindet. Auch in Spanien haben wir was Schönes. Also da werden wir auch drauf blicken. Bevor wir jetzt aber loslegen, natürlich noch einmal der Hinweis. Sportwetten sind ab 18 Jahren nichts für Minderjährige. Und die Quoten, über die wir hier sprechen, die können variieren. Da können wir auch deshalb keine Haftung für übernehmen, wenn wir in diesem Podcast über Quoten sprechen. Und zusätzlich auch nochmal: Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wer Probleme mit diesem Suchtverhalten hat, der kann sich zum Beispiel an den Support der Wettbasis wenden, per E-Mail, per Support-Chat. Und die können natürlich auch zum Beispiel die Website spielen-mitverantwortung.de aufsuchen und sich da Hilfe suchen. Das sind die wichtigen Hinweise, bevor wir mit dem ersten wichtigen Spiel des Wochenendes einsteigen können, Alex. Und das haben wir uns ausgesucht. In Dortmund. Die Dortmunder, nicht so die schönste Fußballwoche hinter sich, aber die nächste Chance auf Wiedergutmachung. Es geht gegen Aufsteiger, aber gegen sehr guten Aufsteiger. Die Stuttgarter kommen vorbei. Wie hast du Dortmund in den letzten Wochen erlebt?
Ja, tatsächlich haben sie natürlich enttäuscht, auch ergebnistechnisch logischerweise die Niederlage gegen Köln. Das große Negativbeispiel auch in Frankfurt. Eine, wie ich fand, schwache erste Halbzeit, wieder irgendwie nicht von Anfang an mit Körper und Geist komplett auf dem Platz, so nenne ich es einfach mal plakativ. Und auch in Zenit St. Petersburg jetzt in der Champions League, ja, sie haben gewonnen, aber ganz ehrlich, berauschend war das nicht, oder?
Es war tatsächlich nicht besonders schön anzusehen. Es haben sich halt einfach die Probleme fortgesetzt, die auch in der Liga jetzt weiterhin Probleme sein werden. Allen voran, dass Haaland im Moment fehlt, ne? Und Dortmund hat einfach wahnsinnige Probleme, diese fehlende Tiefe, die der Stürmer aus Norwegen da einfach schon mit seinen Läufen generiert, irgendwie aufzufangen. Du hast so viele Zuarbeiter, so viele Kombinationsspieler, keinen Abschlussspieler. Und so hast du oft den Ball, das war auch in den letzten Spielen so, wo Dortmund ja in der Liga jetzt gegen Köln und Frankfurt schon zweimal nicht gewinnen konnte in Folge. Und das war immer auch irgendwie langweilig anzuschauen, weil du nie das Gefühl hast, sie können wirklich Gefahr generieren. Und der Gegner, der kann dann mal die Nadelstiche setzen, und sobald du auch nur einen einzigen Gegentreffer bekommen hast, wird es schwer, wenn du vorne eben einfach diese Gefahr nicht mehr aufbringen kannst. Das ist gerade das elementare Dortmund-Problem aus meiner Sicht.
Kleiner Einspruch, Gefahr nicht aufbringen, klingt ja so, als wenn sie nie Tore schießen würden. Das ist ja so nicht ganz korrekt. Also da muss man ein bisschen entschärfen, die Aussage. Sie haben natürlich trotzdem in jedem Spiel bis auf eins in dieser Saison ein Tor geschossen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also Tore können sie, aber sie sind natürlich nicht so torgefährlich und so abschlussstark wie mit Haaland, ne? Das ist das Problem. Also zuletzt gegen Frankfurt nicht so durchschlagskräftig, auch gegen Köln, wobei gegen Köln ja Haaland die Riesenchance in der 90. vergeben hat, muss man ja auch beachten. Ne? Also da hatten sie mit Haaland eine Riesenchance und haben sie auch nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist auch eine große Thematik beim BVB jetzt, dass eben dieser Backup-Neuner fehlt. Sie haben jetzt, glaube ich, Brandt als falsche Neun in St. Petersburg ausprobiert oder zumindest verschiedene Spieler immer wieder situativ in dieser Rolle genutzt. Aber so wirklich ertragreich war das nicht, ne?
Nee, also Brandt spielt die Rolle immer mal wieder. Wer nicht das erste Mal oder war nicht das erste Mal unter Favre, ist da eigentlich noch nie wirklich positiv aufgefallen. Du hast natürlich Spieler wie Marco Reus, die dann auch mal diese Rolle einnehmen. Aber der ist im Moment auch nicht besonders gut in Form. Du hast einen Hazard, der auf dem Flügel einfach so dringend gebraucht wird, weil auch da ist Dortmund nicht herausragend besetzt. Gerade wenn jetzt weiter Rafael Guerreiro fehlt, der ja auch angeschlagen ist. Also und Hazard übrigens auch angeschlagen, ausgewechselt worden gegen Zenit, da weiß man auch noch nicht mal, ob er aufläuft. Also Dortmund generell auch mit personellen Problemen, vorne wie hinten. Und im Endeffekt muss man sagen, du hast zwar recht, dass man immer auch noch zu Chancen kommt oder Tore erzielt ohne Haaland, aber es fehlt einfach diese Grundgefahr, die eine Mannschaft ausstrahlt. Und das macht es natürlich jedem Gegner auch leichter, befreiter aufzuspielen, wenn du ein wenig weniger Angst hast, dass jeder Schritt nach vorne direkt bestraft wird, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Und auf der anderen Seite, der VfB, sehr gut in die Saison gestartet als Aufsteiger. letztes Wochenende auch 2-1 gegen Bremen gewonnen, sehr verdient. Vermangi Tuka hat da ja für ein bisschen Aufsehen gesorgt mit einem sehr lang abwartenden Abschluss beim 2-0, aber ist ein spannender, toller Spieler, der auch irgendwie stellvertretend dafür steht, was Stuttgart da zu bieten hat.
Ja, übrigens, Dortmund sollte sich auch deswegen Sorgen um dieses Spiel ein bisschen machen, denn der VfB ist auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen. 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden. Also das ist wirklich beachtlich, das ist eine richtig, richtig starke Leistung des Aufsteigers und allein deswegen muss Dortmund da höllisch aufpassen am Samstag.
Ja, und ich würde auch sagen, die Zuschauer, ich kann mir nämlich vorstellen, dass tatsächlich ein sehr unterhaltsames Spiel wird. Denn Stuttgart spielt offensiven Fußball und hat bis jetzt auch in dieser Saison gezeigt, dass sie nicht bereit sind, davon komplett abzuweichen. Vielleicht können sie es auch nicht unbedingt, dann diese komplette Spielidentität verändern. Und Dortmund ist einfach eine Mannschaft. Natürlich können die am meisten davon profitieren, wenn ein Gegner Räume lässt. Und dass die Qualität bei den Spielern da ist, das steht ja auch immer noch außer Frage. Und deswegen glaube ich, es wird ein offener, attraktiver Schlagabtausch tatsächlich werden und ein torreicher. Deswegen mein Tipp zu diesem Spiel tatsächlich auch mal zu gucken, was haben wir für Over-Under-Quoten und dann eben zum Beispiel Over 3,5 habe ich mal geguckt, weil wir da schon über die Zweierquote gehen mit 2,04. Zum Beispiel eine Sache, die ich mir da rausgesucht habe, weil ich mir vorstellen kann, genau das sind Sachen, die in diesem Spiel wichtig sein werden.
Ja, tatsächlich gebe ich dir da recht. Auch ich erwarte ein attraktives Spiel, ein torreiches Spiel. Die Frage ist natürlich, kann der BVB beispielsweise seine Serie aufrechterhalten? Denn, und das ist so ein bisschen ein kleiner Hoffnungsmacher, zumindest statistisch gesehen, sie haben seit 13 Spielen gegen Aufsteiger nicht mehr verloren, der BVB. Das ist eine ziemlich interessante Statistik. Also in 13 Spielen gegen Aufsteiger gab es 10 Siege und 3 Unentschieden. Von daher, das ist zumindest ein gutes Omen für den BVB. Auch wenn, wie gesagt, der VfB auswärts noch ungeschlagen ist. Also das zeigt schon auf, da kann schon einiges gehen am Samstag.
Kann ich mir auch gut vorstellen, wie gesagt, dass da viel drin ist, viel passiert und dass es ein attraktives Spiel wird. Und alleine das ist ja schon mal eine gute Nachricht in einer Zeit, in der der Fußball durchaus auch gerne mal in einen gewissen Trott verfällt. auch eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, Alex. Da wollen wir nämlich über die Gladbacher sprechen und die sind für mich gefühlt in den letzten Wochen durchaus in den Trott verfallen, was die eigene Form angeht. Nach den Wochen, wo man in der Champions League richtig für Furore gesorgt hat. Eher enttäuschende Auftritte, auch wieder 2-2 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende. Jetzt unter der Woche auch klar und verdient gegen Real unterlegen in der Champions League. Aber auch da aus dem Trott raus. Es gab die Nachricht, dass Inter es verschenkt hat gegen Donetsk und deswegen ist man trotzdem weiter. Vielleicht also doch ein bisschen Euphorie, wenn es jetzt gegen die Hertha geht. Was erwartest du da für ein Spiel?
Also erstmal muss ich sagen, wir haben, glaube ich, gestern alle ein bisschen mitgefiebert vor dem TV. Auch wenn während des Spiels nicht viel zu fiebern gab, denn Real Madrid war klar besser und Gladbach hat da wirklich enttäuscht, muss man echt sagen. Also von Anfang an, du kannst natürlich verlieren in Madrid, keine Frage, logisch, aber ich hätte mir vom Auftritt mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also da, ja, ein bisschen, sie kamen mir überwältigt, ob der Größe des Moments vor, so möchte ich es mal formulieren. Also sprich, die Tragweite dieses Spiels, schweres Auswärtsspiel gegen das abgezockte Real, alles steht auf dem Spiel und irgendwie dem konnten sie nicht standhalten und hatten am Ende wirklich einfach nur Glück, dass Inter Mailand oder Schachtar Donetsk dieses eine Tor nicht geschossen hat. Wäre schon wurscht gewesen, welche diese Mannschaft das Tor schießt, aber dass es dann 0-0 endet, war halt wirklich glücklich für Gladbach, gleichzeitig aber auch, wenn man auf die komplette Gruppenphase blickt, denke ich schon verdient, dass sie weitergekommen sind.
Ja, das finde ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da ist ein Team jetzt weiter, was es sich nicht einmal verdient hat in den Auftritten. Das war das einzige Team in der Gruppe, die sich souverän gegen Donetsk präsentiert haben. Das haben weder Real noch Inter geschafft. Ja. In den Hinspielen jeweils gegen Inter und Real hat man auch sehr gut mitgehalten und auch ein bisschen unglücklich tatsächlich nur unentschieden gespielt. Rückspiele dann aber jeweils verloren. Im Endeffekt, war ein bisschen Glück dabei, aber ich finde auch, sie haben es sich auf die ein oder andere Art verdient. Und jetzt geht es eben gegen die Hertha und die haben sich tatsächlich ein bisschen aufgerafft und das Derby gewinnen können. Vergangenen Wochenende, wo ich ja durchaus in Richtung eines formstarken Union Berlins tendiert habe. Die haben auch ganz gut losgelegt mit dem 1-0 und dann eben durch eine rote Karte hat sich das Spiel ganz schön verschoben. Auch durch die Einwechslung von Labbadia, muss man sagen. Da hat er einen ganz guten Job gemacht, hat in der Halbzeit das System mehr als nur angepasst eben auf die Überzahl und damit dann auch im Endeffekt dafür gesorgt, dass man noch 3 Tore erzielt hat. Das Spiel dann relativ deutlich, das dritte Hauptstadtderby der Bundesliga-Geschichte, Alex. Das haben die Berliner für sich entschieden, führen jetzt 2-1 in dieser Statistik. Und das könnte natürlich auch so ein kleiner Startschuss sein für eine Mannschaft, die über Potenzial verfügt und bis jetzt in der Liga noch relativ wenig davon gezeigt hat.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wobei auch da spielerisch lag schon einiges im Argen, auch in diesem Derby. Also ich habe es komplett geschaut. Die Hertha hat dann gewonnen. Die rote Karte hat, fand ich, das Spiel logischerweise komplett geändert. Wenig überraschend, ne? Aber spielerisch lag bei der Hertha schon viel im Argen. Also der Sieg wird ihnen natürlich sehr, sehr gut tun. Bisschen Momentum aufbauen, Selbstvertrauen gewinnen etc. Aber gerade spielerisch war ich auch da, ja, ein bisschen enttäuscht von der Hertha, weil man ja eigentlich mehr erwartet, vor allem offensiv. Nichtsdestotrotz, klar, am Ende zählt in so einer Situation nur der Derby-Sieg, egal fast schon wie. Das ist das eine. Das andere, Stichwort Enttäuschung und Gladbach, da muss ich auch nochmal aufs letzte Wochenende zurückblicken. Auch in Freiburg war ich enttäuscht von den Gladbachern. Also ich hatte ja auf Auswärtssieg gesetzt. Ich glaube, da waren wir uns wahrscheinlich sogar beide einig, wenn ich mich zurückerinnere. Ja. Auch da nur ein Unentschieden und auch das ja glücklich. Also eigentlich hätten sie ja in Freiburg verlieren müssen. Hinten raus Petersen, riesige Chance aus irgendwie 3 Metern übers Tor gestochert. Also auch da war der Auftritt der Gladbacher ja enttäuschend unterm Strich.
Gladbach ist im Endeffekt die Mannschaft aus dieser ganzen Spitzengruppe der Bundesliga oder aus den internationalen Teams, die gefühlt gerade am schlechtesten mit dieser Doppelbelastung umgehen können. Danach kommt Borussia Dortmund, weil da so viele Verletzte aufeinander kamen. Mhm. Aber Gladbach, den siehst du an, dass dieser Spielplan eng ist, dass der Kader auch nicht darauf ausgerichtet ist. Ist einfach auch so, dass natürlich bei Leipzig, Dortmund, Bayern mittlerweile auch vom Budget her viel mehr die Möglichkeit war, sich vielleicht doppelt zu besetzen auf gewissen Positionen. Das konnte Gladbach nicht. Gerade in der Offensive bist du so angewiesen auf Player, auf Thuram und auf Embolo. Wenn die müde sind, dann fehlt dir so viel Durchschlagskraft, die du in Bestverfassung sozusagen hast. Und ich finde, dass dieses auf dem Zahnfleisch gehen, das siehst du den Gladbachern einfach an. Mhm. Und Hertha ist deshalb auch ein sehr unangenehmer Gegner für die Gladbacher. Denn, ja, was sie wirklich können, ist das diszipliniert verteidigen. Das haben sie gegen den Zweiten der Bundesliga mittlerweile, gegen Leverkusen gezeigt. Das war das langweiligste Spiel der Saison. Also wirklich nichts passiert, weil sie einfach so gut dicht gemacht haben. Nach vorne hatten sie dann ihre Fehler im Konterspiel, Umschaltspiel, deswegen ist da nicht mehr draus geworden, aber gegen Leverkusen nichts zugelassen. Jetzt gegen müde Gladbacher, glaube ich, die Herausforderung wird nicht größer, nichts zuzulassen. Und deswegen habe ich hier bei diesem Spiel tatsächlich mal geguckt, was bringt uns denn die doppelte Chance, also Unentschieden oder Sieg Hertha. Und da sind wir bei 1,89, war mir spannend genug, um das mal so rauszuschreiben und bei diesem Spiel mitzunehmen. Ich glaube nämlich, dass Gladbach hier nicht gewinnen wird.
Stark. Aber traust du der Hertha also sogar den Auswärtssieg zu? Denn die Gladbacher sind ja zu Hause in den letzten 8 Spielen noch ungeschlagen, auch wenn das eine oder andere Remis dabei war. Von daher, ja, so, sie sind, wie du schon sagst, müde und gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Das sieht man auch an den letzten Ergebnissen. Sie haben ja nur 1 der letzten 4 Spiele gewonnen. Von daher, ja, gebe ich dir recht, das merkt man schon. Ich glaube auch, die Frage ist natürlich, wie kommst du aus diesem Champions-League-Spiel raus? Ne? Also überwiegt die Müdigkeit dieses Spiels und die ja auch irgendwo seelische Erschöpftheit, sage ich mal, oder überwiegt eher dieses Momentum, das du mitnimmst, dass du in die K.O.-Phase eingezogen bist? Also dieser ja, mentale Aufschwung, dieses Selbstvertrauen, das du zwar nicht aufgrund des Ergebnisses, aber aufgrund des ja, Achievements quasi bekommst. Das finde ich recht spannend, also so ein bisschen der psychologische Aspekt, um ehrlich zu sein. Aber den Tipp von dir, um darauf zurückzukommen, den finde ich tatsächlich interessant. Ich halte dagegen mit, du hast die Müdigkeit angesprochen, du hast die starke Abwehr der Hertha, zumindest generell, wenn sie es wollen. Gegen Dortmund konnten sie es nicht, aber ich glaube schon, dass sie es auch wieder recht defensiv angehen werden. Und deswegen finde ich den Tipp auf under 2,5 spannend. Denn da gibt es Quoten von im Schnitt 2,30. Und die finde ich schon ziemlich lukrativ.
Halte ich auch für sehr realistisch, dass wir in diesem Spiel kein Torfestival erleben werden. Die Mannschaft, die eventuell eben mehr offensive Klasse mitbringt, mit Gladbach ist müde, haben wir darüber geredet. Die Mannschaft, die auf der anderen Seite steht, ist vielleicht ein bisschen fitter, aber eben vor allen Dingen defensiv haben sie sich gefunden. In der Offensive gibt es wenig Abläufe bis jetzt, die Labbadia da wirklich Gewinn einbringen konnte. Deshalb Finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee, die ich auch für mehr als wahrscheinlich halte. Vielleicht sogar für wahrscheinlicher als die Quote suggerieren mag, die du uns da mitgebracht hast. Ne? Ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp. Interessant, weiß ich nicht, ob es im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, interessant wird überhaupt, Alex. Da gibt es einen klaren Favoriten, das sind die Leipziger. Das ist eine Mannschaft, die mich in letzter Zeit überrascht, weil ich sehr oft dazu tendiere, über müde Beine zu reden in dieser Saison. Und bei den Leipzigern habe ich sie in Ansätzen schon gesehen und dann war man gefragt, hat gegen Bajakche hier sehr spät quasi sich den Sieg und die Chance aufs Weiterkommen noch gesichert in der Champions League. Danach 3-3 gegen die Münchner, sehr temporeiches Spiel. Danach 3-2 Sieg gegen United, damit das Weiterkommen gesichert in die K.O.-Phase der Champions League. Also da hat man jetzt 3 Spiele in Folge, ist man da so ein bisschen über den Fitnessstand, den ich ihnen zugestanden habe, sogar hinausgegangen. Und jetzt geht's gegen Werder, die so ein bisschen wieder in eine Negativspirale rutschen. Also klarer Favorit für mich, Leipzig. Wie siehst du das mit dem Spiel?
Absolut. Da muss ich sagen, alles andere würde mich wirklich stark überraschen. Leipzig wird dieses 3-2 gegen United mega Auftrieb geben, glaube ich. Das beflügelt richtig. Gleichzeitig herrscht natürlich bei sowas die Gefahr, auch da wieder der psychologische Aspekt, dass du quasi den Alltag so ein bisschen vernachlässigst, beziehungsweise zu sehr auf Wolke 7 schwebst, ob des internationalen Erfolges. Und du dir denkst, jetzt am Samstag gegen Bremen, die sind eh nicht so gut drauf. Ne? Und dann lässt du es vielleicht ein bisschen schleifen und vielleicht fehlen dir dann so 10-15%. Das könnte ich als kleine Gefahr sehen, wobei natürlich auf dem Papier Leipzig trotzdem ganz, ganz klar der Favorit ist und natürlich die stärkere Mannschaft ist.
Ja, ich finde, was bei Bremen so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, ist immer noch, wir haben natürlich die Statistik, dass sie mittlerweile wieder seit 7 Spieltagen nicht gewonnen haben, aber wir reden da eben auch über 5 Unentschieden. Und eine gewisse Stabilität, die wir auch, glaube ich, in diesem Podcast schon mal bei Bremen angesprochen haben, die letzte Saison abging, die kann man ihnen nicht wegnehmen in der Bewertung ihrer Spiele. Und deswegen sind sie vielleicht tatsächlich so ein Gegner, über den ein Team wie Leipzig mal stolpern könnte in der jetzigen Situation. Du hast das so ein bisschen angedeutet und das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich mir bei diesem Spiel sehr gut vorstellen könnte, dass nach der Euphorie des Weiterkommens und nach eben 3 Spielen in Folge, über die wir gerade geredet haben, die einfach unter Vollstrom stattfinden mussten, das heißt, die beiden Champions-League-Spiele und eben das Spiel gegen Bayern München, dass diese Müdigkeit, die man eigentlich schon vorher gesehen hat, nach diesem Push nochmal, dass das einfach wiederkommt. Das werden wir bei vielen Spitzenteams in dieser Saison, haben wir schon erlebt, bei vielen werden wir es noch erleben. Und für mich ist das so ein klassisches Spiel, was man in diese Kategorie, ne, Can they do it on a rainy Saturday, einordnen kann. Es ist eben jetzt die Pflicht und nicht die Kür. Und ich glaube, in dieser Saison werden viele gerade bei dieser Pflicht immer wieder Probleme haben. Deswegen habe ich auch mal geguckt, was würde denn Unentschieden bedeuten? Bin da fast vor Freude umgefallen, weil das eben eine 5,23-Quote wäre. Also das ist natürlich sehr hoch. Und ich halte es für nicht, also ich halte das für zu hoch bewertet, wenn man sich die Gemengelage, den Fitnessstand anguckt, dann halte ich es für zu hoch bewertet. Und alleine deswegen sind das so Zahlen, die ich dann hier gerne auch mal reinbringen möchte.
Gleichzeitig Einspruch, euer Ehren. Die Bremer haben zuletzt tatsächlich enttäuscht und warten auch seit 7 Spielen auf einen Sieg. Davon gab es 5 Unentschieden und jetzt zuletzt 2 Niederlagen in Wolfsburg und gegen den VfB zu Hause. Also auch das darf man nicht außen vor lassen. Ne? Einfach die aktuelle Form einer Mannschaft, der aktuelle Lauf der Bremer ist halt einfach nicht gut. Zudem auch ganz wichtig, RB Leipzig zu Hause, 5 Heimspiele, 5 Heimsiege. Also ganz klar, bisher überhaupt nichts anbrennen lassen. Und wie gesagt, jetzt ein 3-2 gegen Manu im Rücken, das ist ja auch absolut beeindruckend, muss man ja wirklich sagen. Von daher, ja.
Gut, aber man muss bei dem 3-2 auch sagen, da hast du hinten raus schon richtig gemerkt, wie die Mannschaft an die allerletzten Fitnessreserven gehen muss. Es ist ja tatsächlich nach einer 3-0-Führung gegen United. Wir reden noch über United heute, aber es ist für mich im Moment nicht das Team, wo du mit einem 3-0 eigentlich komplett in Gefahr gerätst, dass die das jederzeit noch drehen können. Leipzig hat es fast zugelassen, natürlich wieder mit freundlicher Hilfe unser aller Lieblingsschiedsrichter Matteo Lahoss, der exakt denselben Elfmeter, also der hat exakt denselben Quatsch-Elfmeter gegeben wie in der Woche zuvor gegen Dortmund in der Champions League. Es war wirklich wieder absurd zu sehen. Aber du hast gemerkt, Leipzig schwankt, Leipzig hat ja, musst du an die Grenzen gehen, ne? Und dass du diese Grenzen ausloten kannst, wenn es ums erste Weiterkommen, ach nee, Quatsch, die waren ja letztes Jahr schon im Halbfinale, aber ja, wenn es ums Weiterkommen in der Champions League geht, dass du die ausloten kannst, das ist das eine, dass du genauso bereit bist, über diese Schmerzgrenze immer wieder zu gehen, und zwar auch gegen unangenehm spielende Bremer, das ist das andere, und das ist so ein bisschen mein Leitgedanke bei dem Duell.
Ich muss trotzdem sagen, ich muss ganz normal auf den Heimsieg tippen. Ich glaube, ja, die Müdigkeit wird da sein und so ein bisschen dieses, oh, der Alltag, und dementsprechend wird die Motivation vielleicht ein paar oder bei der Motivation ein paar Prozent fehlen. Nichtsdestotrotz kann ich nichts anderes tippen bei dem Spiel. Es wäre für mich eine zu große Überraschung, aber ich erwarte, um ehrlich zu sein, jetzt keinen glorreichen 3-0, 4-0, 4-1-Sieg. Also eher so ein Arbeitssieg, glaube ich, nachdem du dich unter der Woche ausgepowert hast, erfüllst du irgendwie deine Pflicht und mehr nicht. Deswegen gehe ich auf den normalen Heimsieg der Leipziger. Aber ja, du trippst mutiger, merke ich schon.
Ja, was heißt mutig, ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist ein komplett risikofreier Tipp, aber ich fand einfach, wenn man sich so eine Quotenlage anguckt und dann überlegt, was weiß ich über das Spiel, was weiß ich vielleicht auch eben über diese Müdigkeit, über die wir gesprochen haben, die für mich deutlich sichtbar ist, und fühlt sich die Quote dann vielleicht zu hoch an. So, und dann finde ich es immer interessant, das so ein bisschen reinzubringen, weil da dann natürlich auch eine Stilmöglichkeit einfach mal so ein bisschen vielleicht
ja,
drin ist.
Ja, das stimmt.
Ne? Und ich glaube, das ist einfach auch auf Informationsbasis in diesem Podcast eine ganz schöne Sache, wenn wir immer mal wieder auch solche Daten damit einbringen können für unsere Hörer. Ja, jetzt haben wir über die Spitze quasi geredet so ein bisschen, ne? Über die Gladbacher, über die Leipziger, über die Dortmunder, also alles Champions-League-Teams, die wir gerade abgearbeitet haben. Da könnten wir jetzt mal einen richtigen Deep Dive machen und gucken, was geht denn eigentlich im Abstiegskampf. Und da gibt es ein Spiel, das ist Abstiegskampf pur, 17. gegen 15. Zwei Mannschaften, die erst einmal gewinnen konnten in dieser Saison. Mainz gegen Köln. Und ja, ich glaube, das wird ein richtig, richtig wichtiges Spiel für beide Teams. Ja. Das könnte wirklich ausschlaggebend sein, was da passiert. Und ja, gerade die Mainzer haben am letzten Wochenende meiner Meinung nach wieder einen Riesenschritt zurückgemacht mit ihrer Leistung. Gegen eben Bielefeld verloren. Also das ist so ein Spiel, da muss man selbst als Mainz mit der Selbstgewissheit reingehen, dass man das gewinnen sollte, ne? Und das haben sie nicht getan. Ja. Das tat richtig weh. Und deswegen, mal gucken, wie sie sich jetzt gegen die Kölner schlagen, die ja ihre Form besser konservieren konnten. Also ich bin gespannt auf das Spiel.
Tat sogar doppelt weh, denn die Bielefelder sind ja jetzt an den Mainzern vorbeigezogen und jetzt ist Mainz auf dem direkten Abstiegsplatz. Also auch tabellarisch tat die Niederlage natürlich weh. Spannend bei den Kölnern finde ich, die gehen, glaube ich, so mit so einem, ja, ich sag mal, lachenden und weinenden Auge aus ihrem letzten Bundesligaspiel. Denn gegen Wolfsburg kann man mal unentschieden spielen. Das haben schon ein paar Teams in dieser Saison erfahren. Die Wolfsburg natürlich noch ungeschlagen, von daher ein Unentschieden gegen Wolfsburg ist jetzt nicht, glaube ich, so dramatisch. Aber die Kölner lagen zweimal in Führung und konnten also den Sieg einfach nicht mit nach Hause nehmen. Von daher zweimal in Führung gegen Wolfsburg ist natürlich positiv. Aufwärtstrend bestätigt, ne? Der Auswärtssieg in Dortmund mit einem Unentschieden ein bisschen bestätigt, also eine aufsteigende Form gleichzeitig. Wenn du zweimal führst, willst du natürlich die drei Punkte da behalten. Von daher so, ja, die Ausgangslage bei den Kölnern ist ein bisschen positiver, würde ich behaupten, oder?
Ja, ich kann da ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. In einem anderen Podcast meiner Wenigkeit schauen wir ja immer mit Fans auf den Bundesligaspieltag voraus. Mhm. Und genau da hat sich dieses Meinungsbild eben auch klar angedeutet, was wir jetzt beide angesprochen haben. Die Mainzer waren ganz schön enttäuscht nach dem Auftritt gegen Bielefeld, weil man eben schon vor dem ersten Saisonsieg unter Lichte immer so ein bisschen, zumindest auch meiner Meinung nach, vielleicht zu positiv versucht hat, rein zu interpretieren, dass diese Entwicklung des Teams stetig voranschreitet und der erste Sieg nur eine Frage der Zeit ist. Und diese Entwicklung, die hat man eben nicht mehr gesehen gegen Bielefeld. Da war wirklich vieles, was unter Bayer Lorza zu Saisonbeginn schon schwach war, einfach wieder schwach. Ne? Das fühlte sich nicht an, als hätte man Schritte gemacht in der letzten Zeit. Und die Kölner hingegen, die sind so ein bisschen wieder im Wintermodus des letzten Jahres. Da gab es ja auch eine lange, lange Serie, wo sie ungeschlagen geblieben sind unter Markus Gisdol, bevor es dann genau in die andere Richtung ging, bis es jetzt wieder vielleicht losgeht. Also ich glaube, die Stimmungslage ist klar Richtung der Kölner. Deswegen tendiere ich tatsächlich in diesem Spiel auch darauf, mal auf die Kölner zu tippen. Die sind für mich das bessere Team im Moment. Ich bin von Mainz in dieser Saison tatsächlich nicht besonders angetan, bis auf einige Ausrutscher nach oben. Die Kölner haben einen Lauf und die Kölner, ich komme ja selber aus Köln. Wenn so ein bisschen Lauf und Euphorie aufkommt, das ist eine der Mannschaften, die das auch tragen können. Das haben sie immer wieder gezeigt in der Vergangenheit. Ich weiß, du wirst mir gleich noch was darüber sagen, wie Mainz immer zu Hause gegen Köln spielt, aber ich tippe trotzdem auf die Kölner und habe da mal geguckt, das ist eine 2,75-Quote.
Woher wusstest du das?
Ich habe da einfach mittlerweile so ein Gespür, wir sind in der vierten Aufnahme zusammen, Alex.
Stark, unglaublich. Tatsächlich, Mainz seit 4 Spielen gegen Köln unbesiegt. Das finde ich, ja, ist jetzt nicht die allerlängste Serie, logischerweise, aber nichtsdestotrotz recht spannend bei so einem eigentlich auf dem Papier komplett ausgeglichenen Spiel, wo du sagen kannst, naja, ich könnte auch den Würfel würfeln, ne, und das, was bei rumkommt, das nehme ich so ein bisschen. Gilt natürlich auch für dieses Spiel. Ich finde deinen Tipp sehr mutig. Ich muss sagen, für mich ist das so ein typisches Unentschieden-Spiel. Wenn so zwei Abstiegskandidaten sich da treffen und ja beide so ein bisschen in der Krise stecken, beziehungsweise ja, die Kölner klettern jetzt aus ihrer Krise so ein bisschen raus. Kleiner positiver Aufwärtstrend. Die Mainzer kommen ein bisschen geknickt, wollen das natürlich wieder gut machen, diese Niederlage. Und dementsprechend sprechen für mich die Voraussetzungen wirklich irgendwie auf ein schiedlich friedliches Unentschieden, mit dem beide am Ende leben müssen, leben können, aber glücklich werden sie beide nicht drüber sein. So möchte ich es mal ein bisschen prognostizieren. Von daher gehe ich es aufs Remis, muss ich ehrlich sagen. Quoten von 3,60, die finde ich auch wie immer lukrativ und spannend. Von daher, ja, ist das mein Tipp.
Ich weiß auch, bei Bremen hatte ich, Leipzig-Bremen habe ich heute schon mal unentschieden getippt. Sonst sehr wenig unentschieden Tipps bis jetzt für die letzten Wochen, wenn man das vergleicht. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Ist ein typisches Abstiegskampfergebnis und wir sind mitten im Abstiegskampf, ne? Also es ist nicht auszuschließen, dass wir auch da wieder genau so ein Spiel sehen werden.
Apropos Abstiegskampf, kleiner Hinweis noch, wer sich darüber weiter informieren möchte, findet da natürlich Artikel auf der Wettbasis unserer Webseite. Also da gibt es auch einen Artikel über die Bundesliga-Absteiger mit Hinweise auf Quoten. Beispielsweise hat da Bielefeld, wenig überraschend, die niedrigste Quote. Die Kölner stehen bei einer 3,50, beispielsweise bei Bwin. Bei Unibet gibt es sogar eine 4,0, falls die Kölner absteigen sollten. Also guckt euch diesen Artikel mal an, findet ihr auf der Wettbasis, wie gesagt, Bundesliga-Absteiger. Dementsprechend da ein kleiner Hinweis darauf, wer über das Abstiegskampfthema weiter sich informieren möchte und da vielleicht einen Tipp abgeben möchte, findet da einige Infos.
Wer ist denn dein Abstiegskandidat Nummer 1?
Ja, muss ja zwei geben, ne? Steigen ja zwei direkt ab.
Ja, aber bei wem bist du dir am sichersten, dass der auf einen von diesen beiden Plätzen belegt, sozusagen?
Ja, die Schalke. Da muss man da sehe ich wenig Hoffnung und auch Mainz und Bielefeld werden bis zum Ende dagegen kämpfen. Köln traue ich am meisten zu, weil ich glaube, sie haben, also der Kader ist gut genug, um irgendwie 15. zu werden.
Ich glaube, Freiburg ist so eine Mannschaft, die ist so ein bisschen glücklos einfach so im Moment drauf, dass die vielleicht auch nochmal reinrutschen könnten, aber dann eben der stabilste von diesen Mannschaften sind, die wir gerade genannt haben und deswegen eher dafür sorgen werden, dass die anderen es noch schwerer haben, sich dann da zu lösen. Ja. Deswegen, virtueller Handshake zu deiner Einschätzung. Ich bin da auf jeden Fall.
Ja, war jetzt ja auch nicht die bahnbrechendste Einschätzung überhaupt. Ja,
wenn du jetzt Bayern gesagt hättest, das wäre eine Überraschung gewesen. Ich meine, die Bayern können natürlich einen großen Schritt Richtung Abstieg machen an diesem Wochenende, wenn wir jetzt über die Münchner reden. Die sind bei Union zu Gast. Das ist das Topspiel am Samstagabend. Union, wie gesagt, das Stadtderby verloren und Max Kruse verloren. Der wird verletzt, bis ins nächste Jahr ausfallen. Das ist ein richtig herber Schlag. Zusammen mit der Niederlage gegen den Stadtrivalen auch noch. Ich glaube, das ist schon fast die Entscheidung für dieses Duell, wo man einer Mannschaft ja immer nur Außenseiterchancen einrechnet, wenn es gegen die Münchner in der Liga geht. Die sind auch nicht top drauf, aber für mich klare Verhältnisse in diesem Duell. Wie blickst du auf Union gegen Bayern, Alex?
Auch Andrich haben sie natürlich verloren. Der ist rot gesperrt jetzt. Der ist ja auch ein ziemlich wichtiger Spieler für Union da. Stabilisiert die Mannschaft sehr, finde ich. Also eine bisschen so eine Entdeckung, würde ich behaupten, bei Union. Also macht auf jeden Fall einen sehr, sehr stabilen Job. Also der fehlt. Kruse vorne natürlich Dreh- und Angelpunkt. Ne? Der Union-Messi, hätte ich ihn jetzt fast schon getauft, von seiner Wichtigkeit auf jeden Fall, ne? Weil er ja wirklich ja, die Fäden in der Hand hält, da die Spieler einsetzt, die Tore macht, erfahren ist. Also das ist ein Spieler, der fehlt Union jetzt brutal. Jetzt nicht nur im Spiel gegen die Bayern, da natürlich erst recht, aber auch jetzt in den nächsten Wochen, denn er fällt, wie gesagt, ein paar Spiele aus. Das ist bitter. Von daher, ja, das ist ein heftiger Nackenschlag, muss man echt sagen. Und die Bayern gleichzeitig, die kommen halt ausgeruht. Ne? Lewandowski konnte wieder die Beine hochlegen unter der Woche in der Champions League, hatte da frei. Choupo-Moting kam zum Einsatz, der ein oder andere Stammspieler auch. Bisschen pausiert, beziehungsweise wahrscheinlich nur mit 70% gespielt, also sich im Spiel ausgeruht. Von daher muss ich ganz klar sagen, das ist für mich ein klarer Bayern-Sieg.
Ja, würde ich mitgehen. Ist auch einfach so, dass dann Spieler wie Coman zum Beispiel einfach in guter Verfassung sind gerade. Und ich glaube, das wirklich Wichtige für die Münchner in diesen Zeiten ist tatsächlich, dass sie in der Champions League so früh wie möglich alles klar gemacht haben und jetzt eben zwei englische Wochen in Folge ihre Spieler nicht mehr auslasten mussten unter der Woche. Ne? Und das müssen viele andere Teams tun im Moment. Wir gehen jetzt sogar in die Bundesliga-Zeit, wo wir englische Wochen auf der nationalen Ebene haben werden. Und dass sie da jetzt zwei Wochen in Folge nicht mehr Vollgas geben mussten unter der Woche, das sind genau die Sachen, die man braucht, um eben weiter die Tabellenspitze zu halten. Ja, würde ich auch auf keinen Fall widersprechen. Ich glaube auch, das werden sie an diesem Wochenende tun. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen Bayern-Sieg, der auch ein bisschen überzeugender ist. Deswegen habe ich zumindest mal geguckt, was die Handicap-Quote ist, wenn wir eben plus 1 für Union ins Duell starten. Und da ist sie bei 1,72. Das ist eine solide Quote und ich glaube, genauso solide wird am Ende der Bayern-Sieg werden.
Ja, ich habe tatsächlich genau den gleichen Tipp rausgesucht. Also auch da wieder, wir sprechen uns hier nicht ab bei unseren Tipps. Deswegen
auch die Premiere jetzt, dass wir das erste Mal einer Meinung sind.
Ja, nicht das erste Mal. Ich glaube, das gab es schon zwei, dreimal in diesem Podcast, aber in dem Fall ist es ja einfach die gleiche Intuition. Also ich hätte gesagt, das wird ein recht komfortabler Sieg. Muss jetzt kein 5-0, 4-1 oder so werden, aber einfach nur ein ja, souveränes 2-0, 3-1, 3-0, irgendwie sowas halt. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Von daher finde ich den Handicap-Tipp interessant oder auch ganz normal als Over-Under 2,5 fände ich jetzt auch recht interessant. Da ist das Over aber nicht so gut. Von den Quoten her, also so lukrativ, von daher würde ich auch wie du aufs Handicap gehen. Wie gesagt, ich glaube, die Unioner waren jetzt zuletzt richtig, richtig gut drauf. Ja, das stimmt. Vor allem zu Hause super überzeugt, aber Kruse fehlt, Andrich fehlt und die Bayern kommen jetzt recht ausgeruht und irgendwann wird es auch mal wieder Zeit mit einem überzeugenden Bayern-Sieg, denn überzeugt haben sie in den letzten Wochen ja eher nicht. Auch wenn die Ergebnisse stimmten, aber die spielerische Leistung war nicht immer so prickelnd, vor allem die Abwehrleistung nicht und ich glaube, da gibt es jetzt ein kleines Statement am Wochenende.
Ich glaube auch, dass tatsächlich einfach wieder an der Zeit ist, ja, der Liga zu zeigen, wer am Ende Meister wird, was man davon hält als Fan oder Zuschauer. Natürlich immer die andere Frage, was man von der großen Serie, die weiterhin über der Bundesliga schwebt, hält. Das ist zumindest bei den Schalkern klar. 26 Spiele ohne Sieg, Alex. Der Tasmania-Rekord, mit dem ich aufgewachsen bin. Da haben die Leute Witze drüber gemacht, dass niemand so schlecht war wie Tasmania. Berlin, der liegt bei 31. Er rückt wirklich immer näher und näher. Und jetzt, ja, zumindest die nächste Chance auf einen Ausweg. Es geht gegen Manuel Baums Ex-Verein. Der Schalker-Trainer kehrt zurück nach Augsburg. Und ich freue mich natürlich jede Woche über Schalke zu reden, weil es einfach im Moment vielleicht einer der Vereine ist, wo man am meisten drüber sprechen kann, vor allen Dingen auch so wenig mittlerweile Positives noch zu sehen bekommt, was einem Hoffnung macht. Das ist fast irgendwie, ja, es ist fast deprimierend, das Ganze zu begleiten. Wie guckst du auf die Schalke gerade? Glaubst du, Augsburg ist jetzt der Turning Point endlich?
Ich glaube, das wird ein richtig schweres Auswärtsspiel, weil die Augsburger ja, vor allem sehr unbequem sind. Also die ein bisschen überraschen sie mich in der Saison, muss ich ehrlich sagen. Sie sind jetzt Elfter, okay, der Tabellenplatz ist Mittelmaß. Ich glaube, damit sind die hoch zufrieden, auch wenn sie jetzt 4 Spiele zuletzt nicht gewonnen haben. Aber ja, vor allem zu Hause gegen die Dortmunder überzeugt, Mainz 3-1 geschlagen und in Gladbach unentschieden und gegen Freiburg unentschieden sind ja auch okay Ergebnisse. Also zumindest das Gladbach-Ergebnis ist ja sogar mehr als okay. Von daher, die schlagen sich gut, die sind sehr unbequem, die sind sehr giftig, sehr laufstark und das wird den Schalkern nicht schmecken, glaube ich. Also spielerisch, klar, ist Augsburg jetzt nicht die überzeugendste Mannschaft, aber ich glaube, sie bringen Tugenden mit, die den Schalkern auch wehtun werden, muss ich ehrlich sagen. Von daher ganz, ganz schwieriges Spiel. Auf dem Papier würdest du natürlich sagen, Augsburg ist eine dieser Mannschaften, einfach vom Namen her, wo Schalke wirklich am ehesten noch seinen Sieg einfahren könnte. Ne? Da nimmst du ja so Spiele wie eben Augsburg oder Bielefeld oder wie sie alle heißen mit. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig schwer. Und mehr als ein Unentschieden kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass Schalke wieder verliert, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube, das ist generell im Moment immer vorstellbar, so wie die Schalke einfach
Ja, okay,
auftreten und
stimmt.
vor allen Dingen auch einfach wie diese Negativspirale sich auch sichtbar immer weiter auf diese Mannschaft auswirkt. Ne? So einfach Tore, die keine andere Mannschaft der Liga kassieren würde, passieren dann jetzt im Moment. Gegentore generell sorgen für so einen Einbruch wieder in der Leistung, weil man einfach dieses riesige Gepäck dieser unendlichen Serie quasi mit sich rumschleppt und dann auf der anderen Seite nicht nur die Mentalität, die wehtun kann, sondern eben auch, wenn nicht die Geschichte, die der Fußball schreibt, die ist so vorgeschrieben in diesem Duell. Denn wir haben Daniel Caligiuri, der bei den Augsburgern eben kostenlos quasi aus Schalke gekommen ist im Sommer, um die Gehälter einzusparen. Und das ist genau der Spieler, der diese Mentalität, die du angesprochen hast, ausstrahlt. Das ist genau der Spieler, wo du raufguckst und sagst, Mensch, das ist doch genau der Spieler, der den Schalkern fehlt. Und der hat auch in dieser Saison schon 4-mal getroffen als Außenverteidiger. Und irgendwie ist das so eine Geschichte, die der Fußball schreibt. Na, Daniel Caligiuri sorgt dafür, dass die Schalker weiter sieglos bleiben. Und das genau mit dieser Art, die Schalker so vermissen, eigentlich gerade in ihrem Kader. Deswegen habe ich da zumindest mal geguckt, für alle, die Geschichten mögen, was die Quote auf Caligiuri ist. Das ist eine 3,75-Quote, dass der eben hier ein Tor erzielt. Also, das ist eine interessante Randgeschichte, die ich mir, ja, bei aller Erfahrung, die ich im Fußball gesammelt habe, sogar sehr gut vorstellen kann.
Zwei Worte zu Caligiuri. Zum einen, er spielt ja im rechten Mittelfeld, nicht Außenverteidiger. Da muss ich dich ein bisschen korrigieren, mein Freund. Zum anderen, 4 Tore schon geschossen in der Saison. Doppelt so viele wie als Schalker letztes Jahr. Da hat er nur 2 in 28 Spielen. Jetzt hat er schon 4. Also Caligiuri definitiv einer der, ja, eine der Entdeckungen in dieser Saison. Auch jetzt zuletzt in Hoffenheim ja wieder das Tor geschossen, auch wenn es ja nicht viel brachte. Da war Augsburg ziemlich schwach, fand ich. Also die kommen jetzt auch, die haben jetzt auch keinen guten Lauf, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt Augsburg ein bisschen gelobt, Schalke kritisiert. Man muss aber auch sagen, die Augsburger haben nur 1 der letzten 8 Spiele gewonnen. Also so super drauf sind die jetzt auch nicht. Ne? Caligiuri mag gut drauf sein, aber der FCA ist es eben nicht unbedingt. Von daher ist das so ein ja, kleiner Mutmacher für Schalke. Einen größeren habe ich auch parat. Von 20 Pflichtspielen gegeneinander hat der FCA nur 2 gegen Schalke gewonnen. Also von daher vielleicht ein gutes Omen für die Schalker, doch mal was mitzunehmen.
Ja, also ich würde dir auch gar nicht widersprechen, dass wir hier tatsächlich ein Spiel sehen, wo die Schalker ordentliche, ja, Chancen haben, vielleicht zumindest nicht zu verlieren. Und die Chancen stehen auch nicht unendlich schlecht, tatsächlich diese Sieglosserie loszuwerden, weil Augsburg zwar gut in die Saison gestartet ist, aber sie haben auch am vergangenen Wochenende wieder gezeigt, wo sie eben ihre Schwächen haben. Und das ist, da haben sie ja am Ende 3:1 gegen die TSG verloren. Das ist einfach, wenn ihr Umschaltspiel, ihr Konterspiel nicht greift, ne, im Ballbesitz, da haben sie wenig Möglichkeiten, einem Team wirklich gefährlich zu werden. Und da kommen wir zurück zu einem großen Vorbild, was das angeht, was wir heute erwähnt haben, was ja bei den Dortmundern auch so ein bisschen der Fall ist. Wenn du es 90 Minuten lang nicht schaffst, eine konstante Gefahr auszustrahlen, dann machst du den Gegner stark, dann gibst du dem Gegner ein bisschen Spielfreude. Und das ist das, was die Schalker irgendwann mal wieder brauchen. Harit kommt wieder aus der Suspendierung, der will sich sicherlich beweisen. Denn die anderen Spieler, die suspendiert wurden, die müssen ja quasi sang- und klanglos den Verein verlassen. Nur er darf wiederkommen. Der wird da den Anspruch haben zu unterstreichen, dass er auch wiederkommen wollte und dass er sich verbessert hat. Ich glaube deswegen ein Spiel, was eng wird, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall.
Ein Hinweis von dir, den möchte ich echt aufgreifen, den finde ich richtig gut, dass Augsburg sich eben selbst mit dem Ball am Fuß schwer tut. Also wenn die Gegner eher defensiv stehen und sie das Spiel machen müssen, dann tun sie sich schwer. Und genau das wird ja bei Schalke der Fall sein. Ja? Also ich glaube nicht, dass Schalke sich hier denkt, boah, wir spielen jetzt unser Tiki-Taka, denn das können die ja gar nicht, sondern die wollen auch lieber defensiv stehen und ein bisschen umschalten Und die Augsburger haben eigentlich den gleichen Gameplan, so generell. Von daher wird das, glaube ich, ein super unattraktives Spiel und eben auch für Augsburg die Gefahr, ja, dass sie einfach ihre Stärken überhaupt nicht einsetzen können. Spannend finde ich auch Baums Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Der war von 2016 bis 2019 beim FCA-Coach. 82 Spiele. Dass das so lang war, hatte ich echt gar nicht auf der Platte. Von daher, was hältst du davon? Ich tippe, dass Schalkes Misere endlich endet, ausgerechnet bei der Rückkehr von Manuel Baum nach Augsburg.
Vorstellbar.
Ich hab's Oder? Mir, das wäre doch so eine Geschichte, wo du wieder sagst, oh, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, ne? Das ausgerechnet die Schalke dann gewinnen, wenn Baum...
Die dafür, ja. Ich kann ja nicht so viele Geschichten können wir pro Spiel auch nicht schreiben, Alex.
Nee,
okay. Aber ich habe da tatsächlich nochmal vielleicht einen Tipp für die Leute, die nicht ganz so ins Risiko gehen wollen, hier auf die Auswärtsmannschaft, auf die sehr lang sieglose Schalker Mannschaft setzen wollen. Zumindest die doppelte Chance, also Unentschieden oder Sieg Schalke, die liegt auch immer noch bei 1,89. Ich glaube, das ist bei der gesamten Gemengelage auch eine sehr interessante und dabei recht risikoarme Variante. Ne? Also um das vielleicht auch nochmal quotenmäßig so ein bisschen abzurunden, was wir hier gerade über dieses Spiel besprochen haben. Ja, wollen wir zum letzten Bundesligaspiel rübergehen, was wir heute vorbereitet haben, Alex?
Yes.
Das findet ja am Sonntag statt, schließt den Spieltag ab und ist so ein Spiel, wo ich mir tatsächlich guten Fußball erhoffe oder attraktiven Fußball erhoffe, gerade weil am letzten Wochenende eine Mannschaft zurück auf die Siegerstraße gefunden hat. Das sind die Gäste von der TSG Hoffenheim. Die müssen gegen Leverkusen ran. Die Leverkusener sowieso sehr gut drauf, komplett ungeschlagen in dieser Saison noch. Also das ist ein Duell, wo ich mir vorstellen kann, da werden wir einige Tore sehen.
Ja, das verspricht das Duell auch ein bisschen. Ne? Beide Mannschaften oder beide Vereine stehen ja schon für Ballbesitzfußball, für schönes Umschalten, für Offensivfußball und am Ende für Tore. Beide haben am letzten Wochenende 3 Tore gemacht. Von daher, ich glaube schon als neutraler Fan, klar kann man jetzt sagen, auf dem Papier ist das von den Namen der Mannschaft nicht das Attraktivste, sind nicht unbedingt die größten Traditionsvereine, auf die der neutrale Fan sich freut, aber fußballerisch ist das schon ein Spiel, das was verspricht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch das, was ich dem Spiel so ein bisschen abgewinnen kann, obwohl ich es mit keiner der beiden Mannschaften wirklich halte. Gerade Hoffenheim sehr gut zurückgekehrt, nachdem man 7 Spiele in Folge verloren hatte, hat man am vergangenen Wochenende endlich mal wieder gewinnen können und das einfach auf eine sehr schöne Art. Also Hoffenheim hatte ja sehr lange diese Phase, wo 9 Spieler teilweise mit dem Covid-Virus gefehlt haben. Mhm. Dazu noch Verletzung von Hübner, unabhängig davon. Also da haben viele wichtige Spieler gefehlt. So langsam sind sie alle wieder da und das hat direkt wieder gegriffen. Und die haben wirklich bei ihrem 3:1 gegen Augsburg ja über weite Strecken richtig, richtig ansehnlichen Fußball gespielt. Vor allen Dingen Florian Grillitsch gefällt mir im Moment fantastisch. In neuer Rolle unter Hoeneß spielt er deutlich weiter vorne als eigentlich auf der 6. Da hat man Samaseku, der das abdeckt. Grillitsch spielt deutlich weiter vorne. Direkt zweifach getroffen, auch wieder am vergangenen Wochenende. Also da ist Qualität da, da ist ansehnlicher Fußball da. Und auf der anderen Seite die Leverkusener natürlich genauso ungeschlagen. Tabellenplatz 2, auch 3 Tore erzielt wieder am letzten Wochenende. Ich glaube, da könnte es interessant werden, Alex.
Ja, Tore muss man da einfach erwarten. Das stimmt schon. Das alles andere würde mich auch überraschen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Hoffenheimer ja hinten immer welche kassieren. Also die sind ja die einzige Mannschaft, glaube ich sogar, die noch nie zu Null gespielt hat in der Saison. Ne? Oder sind es die? Ich weiß nicht, ob die einzige, aber auf jeden Fall, sie haben noch nicht zu Null gespielt. Von daher, ja, Leverkusen angriffsstark ohne Ende sowieso. Und die anderen können hinten die Null nicht halten. Also allein da darfst du einige Tore erwarten, zumindest von den Leverkusenern.
Ja, und ja, da macht es natürlich Sinn, auf die Over-Under-Sachen zu gucken. Ne? Habe ich mal natürlich auch für dich getan, damit du direkt Bescheid weißt. Nee. Over 3,5 zum Beispiel, ja, so ein klassisches Ding, wo man sagt, da könnten ein paar Tore fallen. Ja, noch eine relativ solide Auswahl. Trotzdem, selbst ein 2-2 würde das ja abdecken am Ende mit einer 2,02-Quote. Ja. Also da haben wir sogar die 2 vorne bei der Quote schon. Und wie gesagt, ich tendiere da auch sehr zu einem torreichen Spiel. Deswegen, ja, das mein Tipp zu diesem Spiel. Möchtest du noch was zu
Bayern? Ja, im Endeffekt, ich will dir nicht, ich kann dir nicht widersprechen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht, denn ich erwarte da tatsächlich auch viele Tore. Finde die Overtipps gut. Both to score finde ich interessant. Also das sind ja jetzt keine berauschenden Außenseiterwetten, sondern ja, das Offensichtliche, aber manchmal ist das Offensichtliche auch einfach das, was nahe liegt und was man dann eben empfiehlt, ne?
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Bundesliga-Besprechung heute. Wir haben ja auch noch internationale Spiele auf dem Zettel. Und der ganz findige Beobachter wird natürlich bemerkt haben, wir schaffen das in diesem Format dann nicht immer alle Bundesligaspiele zu besprechen. Das ist ja aber auch überhaupt kein Problem, denn zum Beispiel bei uns auf der Website wettbasis.com, da gibt es ja neben dem ganzen Fachwissen der Unterstützung, wie funktionieren Sporttipps überhaupt, eben auch Wetttipps und Wettnews. Unter anderem eben auch hat unser Kollege der Herr Niesner auch einen Artikel wieder veröffentlicht. Die kommen immer am Mittwoch, die komplette Vorschau auf die Bundesliga. Also da könnt ihr euch dann nochmal zumindest in schriftlicher Form auf Spiele vorbereiten, wie Wolfsburg gegen Frankfurt, das Freitagsspiel, da haben wir zum Beispiel nicht drüber gesprochen, oder Freiburg gegen Bielefeld, auch am Samstagnachmittag ein Spiel. Also ja, da findet ihr alles, auch da nochmal der Hinweis. Bevor wir weiterziehen ins nächste Land, wo wir uns ja auch relativ häufig wiederfinden, dieses Mal kein London Derby, dieses Mal nicht mal Tottenham, Alex. Wir reden über ein Manchester Derby.
Ja, kein Tottenham ausnahmsweise, aber ich glaube, bald werden wir wieder über sie sprechen, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ja, diesmal nicht ganz klar im Fokus von uns und im Fokus von ganz England wahrscheinlich das Manchester Derby, Man United gegen Man City. Das wird richtig spannend. Die Frage natürlich vor allem, wie verkraftet Man U das wirklich super, super enttäuschende Aus? Die dürfen, müssen Europa League spielen ab sofort. Also das ist, da bin ich gespannt, wie die das transportieren werden auf dem Platz, diese herbe Enttäuschung.
Vor allen Dingen muss man sagen, dass man nach der Hinrunde in der Champions-League-Gruppe am besten dastand, ne? Man hat Leipzig 5-0 besiegt, man konnte gegen PSG-Punkte sammeln und hat man es hinten raus halt wirklich verschenkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen tatsächlich überrascht war zu sehen, also ich bin nicht überrascht davon, wo City in der Tabelle steht, denn die haben die Saison ihre Probleme. Die sind Gast in diesem Duell, Manchester United gegen Manchester City. Aber die sind sogar hinter United in der Tabelle. United hat Wahnsinn. 4 Spiele in Folge in der Liga gewonnen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich United spielen sehe in letzter Zeit, dann habe ich irgendwie auf dem Zettel gehabt, da wird auch weniger an Punkten schon zusammengekommen sein, weil ich finde es über weite Strecken wirklich nicht besonders guten Fußball. Seit Solskjaer da ist eigentlich, fehlt mir eine richtige Spielidee. Jetzt geht's gegen City, gegen Mr. Spielidee, gegen Pep Guardiola. Also für mich, trotz dem niedrigen Tabellenplatz, City langsam auch wieder in Fahrt. Für mich eigentlich ein klares Ding, wenn wir hier über Qualität reden bei diesem Duell.
Also kurios ist natürlich, wenn du auf die Tabelle blickst, logischerweise, dass der Sechste gegen den Siebten spielt. Bei City hättest du auf jeden Fall gesagt, dass das Top-2-Team, und auch bei United würdest du ja normalerweise einschätzen, dass sie nach 10 Spieltagen höher stehen. Von daher, das ist schon kurios. Beide Mannschaften zusammen 5 Niederlagen in der Saison. Also auch da sieht man, dass es nicht so gut läuft, auch wenn United ja den recht guten Lauf in der Liga zuletzt hatte, aber eben nochmal dieses heftige Aus in der Champions League. Da bin ich wirklich gespannt, ob das Spuren hinterlässt. Und der Umkehrschluss ist ja, wenn die wirklich jetzt auch noch das Derby verlieren binnen weniger Tage, dann muss der Kollege Solskjaer ja wirklich wahrscheinlich um seinen Job bangen, denn dann ist die Krise richtig, richtig heftig. So schnell geht das halt bei solchen Mannschaften, ne? Bei solchen großen Vereinen.
Ist halt wirklich einfach bei Solskjaer die Frage, wie viel Kredit konnte er im Endeffekt sich aufbauen dadurch, dass er letzte Saison die Rückrunde eben sehr erfolgreich bestritten hat. Das hat ihm ja erst über den Interimsjob sozusagen hinausgebracht bei United. Und dann hat man auch in der Transferphase meiner Meinung nach wieder sich lange an Jadon Sancho abgearbeitet, nicht die Verstärkung geholt, die man vielleicht nochmal bräuchte. Ne? Die wichtigste Verstärkung ist immer noch aus dem Winter. Seitdem hat man nicht so nachgelegt, wie man es eigentlich angekündigt hat. Das ist Bruno Fernandes, richtig ausgesprochen, glaube ich.
Schön.
Der ist gekommen im letzten Winter schon, also ist jetzt auch kein Neuzugang mehr. Weiterhin einer der wichtigsten Spieler. Wenn man gehässig sein will, kann man sagen, einer der wichtigsten Spieler, weil er die Elfmeter schießt, und das ist eine der wenigen Arten, wie United zuverlässig Tore kreiert im Moment. Also zumindest für den Elfmeterschützen, und weil City auch nicht komplett sattelfest ist, das legt ja auch die Tabellenposition eben nahe, habe ich schon mal rausgesucht, was würde denn passieren, wenn Bruno trifft. Das wäre eine 3,2-Quote, also auch relativ lukrativ das Ganze für den Elfmeterschützen einfach, ne? Das ist immer so ein Punkt, den man mit einbeziehen kann. Ansonsten glaube ich auch, was United, wenn überhaupt, unter Solskjaer kann, ist gegen Spitzenteams antreten, wenig den Ball haben, kontern. Das ist die einzige Spielidee, die er wirklich gut implementiert hat bis jetzt.
Ja, da hast du was Wichtiges angesprochen. Ich glaube, die werden auf Konter spielen, obwohl sie jetzt das Heimspiel haben. Ich glaube, da ist ganz klar, die überlassen Man City den Ball, werden defensiv stehen und werden dann über Rashford und Co. und Martial und wie sie alle heißen, umschalten wollen. Und jeder weiß, da ist Man City einfach verwundbar. Wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen, da gab es ja den einen oder anderen Sieg von Man United genau auf die Art und Weise, ne, in eben diesen Spielen. Das letzte Spiel hat United zum Beispiel 2-0 gewonnen und auch das vorletzte, das war Carabao Cup, haben sie auch 1-0 in Man City gewonnen. Also du siehst schon, die haben so ein bisschen die Mittel, um Man City weh zu tun, haben das bewiesen in den letzten Spielen. Sogar 3 der letzten 4 Spiele hat Man United gewonnen. Also das ist ja wirklich ziemlich überraschend, wenn man ehrlich ist. Gleichzeitig finde ich es kurios, dass sie so eine hohe Quote auf den Heimsieg haben. Es gibt im Schnitt eine 4,30 auf den Heimsieg Man United. Das ist, muss ich ehrlich sagen, super erstaunlich für mich. Mit Blick eben, wie gesagt, auf die letzten direkten Duelle, mit Blick darauf, dass Man U die letzten 4 Spiele in der Premier League gewonnen hat, da reichlich Tore geschossen hat. Also in 3 der 4 Spiele haben sie beispielsweise 3 Tore gemacht. Also so schlecht sind sie nicht. Ja, das unglückliche Aus oder das bittere Aus kam jetzt. Aber eigentlich sind sie nicht schlecht in Form und eigentlich ist auch ihre Form gegen Man City gut. Von daher muss ich echt sagen, das ist eine erstaunliche Quote, diese 4,30. Fast schon, ja, worth a try, ne? Fast schon, man muss sie fast schon anspielen, obwohl eigentlich mein Gefühl sagt, Man City wird gewinnen, aber die Quote ist unglaublich.
Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen und ich finde, was wir vielleicht doch auch nochmal rausheben müssen, ist natürlich, dass City auch nicht herausragend drauf ist. Du hast es gesagt, eigentlich ein Top-2-Team, aber in der letzten Saison waren sie schon ganz weit hinter Liverpool, was eigentlich alleine vom Kader-Budget her und so auch nicht so passieren sollte, auch vom Namen des Trainers her vielleicht nicht. Und auch in diesem Jahr sind sie sehr schwer reingestartet, haben immer wieder ihre Ausrutscher. Man hat irgendwie das Gefühl, sie wissen nicht mehr ganz so richtig, wie das mit dem Tore-Schießen so erfolgreich funktioniert wie in den letzten beiden Saisons. Sie tun sich schwer, die richtige Entscheidung, wirklich den vorletzten, den letzten Pass zu finden. Sie sind nicht effektiv. Ne? Das ist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht fehlen auch Führungsspieler nach Kompanie, auch Silva weg. Vielleicht konnte man das nicht so kompensieren, dass sich da doch einer mal ein Herz nimmt. Es hört sich immer populistisch an, aber guckt euch mal an, das Kompany-Tor, was am Ende vielleicht die Meisterschaft noch entschieden hat in diesem absurden Rennen zwischen Liverpool und City. Solche Spieler sind da gerade nicht vorhanden.
Ja.
Und auch das fehlt dem Team und das ist vielleicht dann auch ein Punkt in einem Derby. Ne? Wenn wir über solche Spiele reden, reden wir hier über ein Derby und wenn United eins gezeigt hat, dann, dass sie gegen große Mannschaften Bock haben und dass Solskjaer vielleicht auch eher ein Motivator noch als ein Taktiker ist, das kann solche Spiele entscheiden. Deswegen nur als kleine Grundlage, wenn man diese Viererquote anspielen will und vielleicht noch eine Rechtfertigung braucht, nur mal versucht, das Ganze zu unterfüttern für dich.
Ja.
Und dann würde ich sagen, können wir fast schon zum letzten Spiel kommen, was wir heute besprechen wollen. Alex, es geht wie immer in diesen Episoden bis jetzt in die La Liga, was dir ja sehr gut liegt vom Gefühl her. Irgendwann müssen wir mal in die Kreisliga B Hamburg rübergehen, damit ich mich gut auskenne oder besser als du. Aber bis jetzt bleiben wir lieber mal bei La Liga. Da stehen nämlich wirkliche Spitzenspiele an. Real Madrid gegen Atletico Madrid. Das nächste M-Stadt-Derby, was wir hier besprechen wollen, hintereinander. Vierter gegen Erster. Atletico gerade Erster. Auch für mich eins der formstärksten Team im Moment in Europa fast. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Ja, richtig stark auf. Vor allem spielen sie wieder wie Atletico. Also sie haben, okay, sie haben nie wirklich anders gespielt, aber sie haben wirklich wieder dieses, diese Entschlossenheit, diesen Biss, diese Überzeugung, die Atletico in seiner Hochphase unter Simeone gehabt hat. Sie konnten also da wieder so ein bisschen an die alten Leistungen anknüpfen. Sie sind in La Liga noch ungeschlagen. Sie haben jetzt ihr Endspiel in der Champions League gewonnen in Salzburg. Da hätten sie ja ausscheiden können, denn sie haben ja eine recht enttäuschende Champions League Gruppenphase gespielt. Da gab es eben dieses Endspiel, aber das haben sie in Atletico-Manier gewonnen. So kennt man sie. Wie gesagt, in der Liga noch ungeschlagen. Jetzt spricht eigentlich ziemlich viel für Atletico. Aber es geht eben gegen den Angstgegner Real Madrid. Und da gibt es immer wieder, da haben sie irgendwie, ich will jetzt nicht sagen mentale Blockade, aber Eigentlich muss ich es fast schon sagen. Also Atletico tut sich, warum auch immer, gegen Real unfassbar schwer, egal wie gut sie drauf sind. Von daher, Ausgangslage ist super spannend, muss ich sagen.
Vor der Champions League hätte ich tatsächlich das Spiel auch noch deutlicher gesehen, aber wir haben es ja auch beim Gladbach-Gespräch kurz angedeutet, da ist Real Madrid einfach sehr souverän aufgetreten, ne? Und eigentlich habe ich sie in den letzten Wochen ja wirklich in die richtige Krise taumeln sehen. Zidane wurde sogar tatsächlich mal in Frage gestellt bei einem so exponierten Spieler eben auch und Trainer wie ihm, natürlich schon eine Aussage, dass da einiges schief läuft. Und jetzt hat man aber zumindest eine Sache gesehen, die dieser Club anscheinend immer noch nicht verloren hat unter ihm, nämlich dass man dann einfach da ist, wenn es wirklich sein muss, gerade in den K.O.-Wettbewerben, dass diese Siegermentalität, die man sich vielleicht sogar über Jahrzehnte in so einem großen Club aufbaut, Die herrscht da immer noch vor bei dieser Truppe, die ja auch noch viele dieser dreifach Champions League-Sieger in sich hat. Und ich glaube, das macht so ein Stadtderby, wo es auch darum geht, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren, überhaupt für Real. Ne? Wenn Atletico gewinnt, sind sie 9 Punkte vor dem Rivalen aus der eigenen Stadt. Das ist schon ein richtiges Statement in der Saison, wo alle nochmal Punkte liegen lassen werden. Das ist ein Finale. Und ich habe nicht viele Finals gesehen, die Real verloren hat, um das mal so zu formulieren.
Ja, Finale finde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, was ist es, der 12. Spieltag? Weiß nicht, ob ich das Wort Finale benutzen würde, aber spannend ist auf jeden Fall, dass Real sich, wie angesprochen, immer wieder gegen Atletico sehr gut schlägt, egal wie gut man Atletico einschätzt oder wie sehr man denkt, jetzt ist Atletico endlich mal dran. Die letzten 5 Spiele hat Real nicht verloren und davon in 3 kein Gegentor kassiert gegen Atleti. Also da siehst du schon, irgendwie haben sie irgendwas, womit Atletico nicht zurechtkommt. Was genau es ist schwer zu sagen. Sieger gehen, diese Einstellung, diese Winning Mentality. Auf jeden Fall, hat es Atletico zuletzt einfach nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz, wenn du nur auf die Tabelle blickst und auf die Form aktuell und auf die letzten Ergebnisse, kann man fast sagen, Atletico ist leicht favorisiert. Oder würdest du dem widersprechen?
Nee, das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, dass sie in dieser Saison das irgendwie geschafft haben, nochmal so ein bisschen an ihrem eigenen Fußball zu arbeiten. Also da nochmal vielleicht tatsächlich den nächsten Schritt zu machen, den man Simeone gar nicht mehr zugetraut hat. Steht ja für die eine Art Fußball sozusagen nur. Das hat man zumindest ein bisschen besser in den Griff gekriegt, nachdem man gerade in der letzten Saison ja extrem oft Probleme hatte, überhaupt Tore zu erzielen. Also das ist eben schon ein bisschen besser geworden bei Atletico. Dann guckt man auf die Tabelle, auf die Form und auch auf die Quote, Alex, denn die ist für Atletico bei über 3 als Tabellenführer gegen ein Real Madrid, das jetzt unter der Woche auch nochmal ums Überleben kämpfen musste. Also da spricht für mich auch viel, viel dafür, in dieser Kombi eben zu sagen, komm, Simeone, es wird Zeit für einen Umschwung in den Madrid-Derbys.
Ui, das finde ich spannend. Ich muss sagen, ich traue mich nicht. Ich kann es nicht sehen, dass er das. Also das Problem ist jetzt wirklich dieser überzeugende Sieg gegen Gladbach, der Madrilen jetzt. Das hat mir so ein bisschen meine Meinung geändert. Ich hätte gedacht, dass sie sich da vor allem, selbst wenn sie gewinnen sollten, weil alles andere wäre ja eine Überraschung gewesen, wenn man ehrlich ist, aber die Performance hat mich überzeugt. Das war die erste wirklich starke Performance in den letzten Wochen von Real Madrid. So stark hätte ich sie nicht eingeschätzt gegen die Gladbacher, gleichzeitig die Gladbacher nicht so schwach und ängstlich eingeschätzt. Und das hat so ein bisschen zu einem Umschwung bei mir geführt. Also wirklich dieses Spiel und das letzte Spiel ist halt einfach immer entscheidend, denke ich, wenn es um Motivation und Selbstvertrauen etc. geht. Und ich glaube eben dieses Spiel, der Sieg natürlich ja, aber vor allem der Auftritt gibt Real Madrid einfach wirklich Auftrieb und gibt ihnen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Gleichzeitig wissen sie eben, eigentlich müssen sie ja gewinnen, wenn du auf die Tabelle blickst. Ne? Sie sind klar hinter Atletico angesiedelt. 6 Punkte haben sie schon Rückstand, dabei aber ein Spiel mehr. Also sprich, wenn Atletico das Spiel sogar gewinnt, das Nachholspiel, das sie noch haben, wären es sogar 9. Sprich, eigentlich ist Real Madrid ultra unter Zugzwang und muss sein Heimspiel gewinnen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Atletico da einen Sieg mitnimmt. Außer natürlich, du sagst, die wissen um diese tabellarische Situation, um diese Umstände, mauern komplett, stehen hinten drin und erwischen dann Real Madrid über irgendeinen Konter. Das könnte man sich vorstellen, aber grundsätzlich Auswärtssieg schwierig für mich.
Ja, ein blöder Fehler war ran, nicht auszuschließen.
Ja, okay. Gewicht. Ja, stimmt. Aber übrigens, Sergio Ramos ist zurück. Ne? Gegen Gladbach schon sein Comeback gefeiert. Ja. Das ist ein super Stabilisator, den haben die gebraucht. Das ist also nicht nur der Abwehrchef, sondern ja wirklich der Chef der Mannschaft, der Leader an sich, der einfach irgendwie nochmal allein durch seine Präsenz in wichtigen Spielen 8, 5, 12% rausholt aus diesem Team. Das ist einfach so. Von daher, allein sein Comeback genau rechtzeitig gibt der Mannschaft jetzt wieder Auftrieb, gibt ihnen Stabilität. Von daher, ja, ich würde es mir wünschen, dass Atletico gewinnt, um ehrlich zu sein. Der eine oder andere, der mich kennt, weiß ja, ich bin einem anderen Verein aus Spanien zugetan. Aber ich kann es mir nur schwer vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich tendiere tatsächlich aufs schnöde, langweilige Unentschieden.
Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist, gerade wenn Atletico eben beteiligt ist. Ne? Die, glaube ich, und das sagst du ja auch, das ist eine der Mannschaften, die am besten verteidigen können. Und die könnten hier mit einem Unentschieden richtig gut leben. Das ist ja auch noch der Punkt. Die müssen ja nicht mal mauern und auf die Konter hoffen. Das Mauern reicht ja tatsächlich, um ein Ergebnis mitzunehmen, was dir in der Tabelle richtig gut schmeckt. Deswegen, ja,
apropos Mauern kurz, ne? 2 Gegentore haben die in 10 Spielen kassiert.
Ja.
Also das heißt ja nicht mal, dass sie wie Roberto Di Matteos Chelsea sich komplett mit 11 Mann verschanzen, sondern einfach, sie arbeiten unfassbar gut gegen den Ball. Also das möchte ich ganz kurz noch betonen. Mauern klingt nämlich immer so negativ. Nee, die arbeiten einfach unfassbar stark geschlossen gegen den Ball. Also auch im Mittelfeld einfach sind sie bissig und giftig und laufstark. Und das ist auch ein Grund. Dann haben sie natürlich einen super starken Torwart in Oblak. Also die sind schwer zu knacken. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Unentschieden tatsächlich sehr interessant. Hast mich auch so ein bisschen mitgenommen jetzt in deiner Argumentation nochmal zum Abschluss. Ein kleiner Sieg für Alex Trücker hier im letzten Spiel, was wir bei Talk und Tipps besprechen wollten. Das war unsere Vorschau auf die spannendsten Fußballspiele des Wochenendes. Natürlich passiert auch noch in anderen Sportbereichen immer mal wieder was. Zum Beispiel Anthony Joshua, einer der erfolgreichsten Boxer, einer der spannendsten jungen Boxer immer noch trotzdem, wird an diesem Wochenende wieder antreten. Wer da sich mit beschäftigen will, findet zum Beispiel bei Wettbasis auf der Seite eben auch noch einen Artikel. Den hat auch ein Kollege von uns da geschrieben. Der Steffen Peters hat sich damit auseinandergesetzt. Also wenn ihr Bock habt, guckt da auch nochmal vorbei. Ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch ein schönes Fußballwochenende zu wünschen. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Steht ja eine englische Woche an, Alex. Das heißt, irgendwann am Montag spätestens müssen wir früh aus dem Bett fallen, um hier wieder einen Bundesligaspieltag vorzubesprechen.
Ansonsten, genau.
Ja, danke
an alle Hörer. Der wichtige Hinweis an alle Hörer, absolut. Es gibt eine kleine englische Wochen-Sonderfolge nächste Woche. Also nicht erst wieder nächsten Donnerstag sind wir zu hören, sondern tatsächlich Montag werden wir wieder in den Podcatchern und Apps eurer Wahl zu finden sein. Also wir beleuchten natürlich die englische Woche der Bundesliga und auch der anderen Spiele. Müssen wir gucken, was wir uns da rauspicken. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es gibt eine extra Folge nächste Woche. Du freust dich auch auf mich wieder, ne?
Ich bin jetzt schon so aufgeregt, Alex. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Und bedanke mich abschließend bei allen Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr Rezensionen gebt, zum Beispiel auf iTunes 5 Sterne gebt. Das hilft uns natürlich einfach enorm. Würde uns freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Danke, Alex. Danke.
Ebenso.
Danke, liebe Zuhörer. Ganz bis bald.
Bis bald. Ciao.